Ich wünsche euch allen auch einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Und ja, ich freue mich, die Zeit mit euch gemeinsam zu genießen. Ich freue mich, dass wir als Gemeinde kein Verein sind, sondern dass wir als Gemeinde ein Organismus sind. Und wir sind nicht fokussiert auf Menschen, sondern wir sind fokussiert auf Jesus Christus. Das sollte so sein. Und da weichen wir immer etwas ab. Und dennoch sollten wir uns immer wieder neu ausrichten lassen. Wir haben die Weihnachtszeit erlebt. Wir zu Hause haben das so ein bisschen in einer anderen Art und Weise erlebt, vielleicht wie die meisten von euch. Und dennoch ist es sehr schön, sehr gut, dass wir uns mit diesem Thema Gottes Menschwerdung auseinandersetzen. Und ganz besonders zu Weihnachten ist es das Hauptthema. Darüber spricht man viel, darüber hat man auch sehr viel Predigten schon gehört. Und dieses Thema, die Menschwerdung Gottes, ist wie unausschöpflich, so auch unergründlich. Wir können noch so viel darüber nachdenken und wir werden nie auf den Grund kommen. Aber wir sind in einer glücklichen Lage. Wir sind sozusagen Nachkommen Abrahams. Ich möchte das kurz erläutern im Sinne von: In Abraham sollen gesegnet werden alle Völker. Und der Apostel Paulus greift diesen Gedanken auf im Galaterbrief und sagt, wir dürfen uns als diese Nachkommen Abrahams zählen, weil wir zu Jesus Christus gehören. Und als diese Nachkommen dürfen wir diesen Schleier des übernatürlichen Wunders, das wir in Glauben fassen, Gott ist Mensch geworden, wir dürfen diesen Schleier etwas zur Seite schieben und das, was wir da sehen, das können wir mit unserem beschränkten Verstand nicht fassen. Wir können es mit unseren geblendeten Augen gar nicht sehen, nicht wirklich erkennen. Es verschlägt uns die Sprache und es raubt uns den Atem. Aus welchem Anlass, wirklich, aus welchem Anlass sollte der gerechte, allmächtige, der heilige Gott so handeln? Was hat Gott bewegt, solche bahnbrechende Wege zu gehen? Wir möchten heute in den Hebräerbrief kurz reinschauen. Ich finde, das ist ein Schlüsselbuch der Heiligen Schrift, welches die einzigartige und überragende Stellung Jesu Christi hervorhebt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der Wegbereiter dieses bahnbrechenden Weges geworden. Das heißt, Gott hat einen Plan entworfen, die Menschen zu retten. Und der Hebräerbrief, der hebt dieses hervor und zeigt uns, in welch wunderbarer Weise Gott Mensch geworden ist. Natürlich erhebe ich nicht den Anspruch, das in vollem Maße auslegen zu können. Und dennoch möchte ich eine besondere Facette aus diesem Text, den wir heute betrachten wollen, hervorheben. Wir wollen über die Menschwerdung Gottes kurz sprechen. Gottes Sohn wurde Mensch, wie du und ich. Er wurde Fleisch und Blut. Er wurde der Schwerkraft ausgesetzt. Er wurde in Raum und Zeit gesetzt. Wenn wir das verinnerlichen, der Schöpfer aller Dinge, der das Universum geschaffen hat, der die Gesetze der Natur geschaffen hat, er macht sich von diesen Gesetzen der Natur abhängig. Er macht sich von Geschöpfen, die er geschaffen hat, abhängig. Lass uns das mal verinnerlichen. Der Schöpfer des Universums und der Naturgesetze macht sich abhängig von seiner Schöpfung. Und das aus freier Entscheidung. Er schämt sich nicht seiner Erniedrigung. Ich habe über einen Hebräerbrieftext nachgedacht und das Nachdenken über Hebräer 2, die Verse 10 bis 16, sie haben mich zu dieser Überschrift für heute, dieser heutigen Predigt bewegt. Jesus Christus schämt sich nicht unseresgleichen. Jesus Christus schämt sich nicht unseresgleichen. Ich möchte kurz zum Kontext kommen, in welchem dieser Text, den wir lesen wollen, eingebettet ist. Und zwar hat Gott seit Menschengeschichte, seit er die Menschen geschaffen hat, hat Gott zu Menschen geredet. Hat immer wieder den Menschen gesucht und zu ihm gesprochen. Und das hat er durch die Propheten getan. Zuletzt aber hat er es durch seinen Sohn Jesus Christus getan. Und dieser Jesus Christus ist ein erhabener Bote. Ein erhabener Bote mit einer besonderen, mit einer besseren Botschaft der Propheten. Es ist die Botschaft der Errettung aller Menschen. Und diese Botschaft ist viel besser, als jemals von einem Menschen bzw. von Engel gesprochen wurden. Und Gott ermahnt uns dort, dieser Heilsverkündigung Gehör zu schenken und sie nicht zu ignorieren. Denn Gott hat seinen Plan, seinen Rettungsplan mit Menschen beschlossen und nicht mit Engeln und nicht mit den Engelswesen. Und er hat diesen Plan verwirklicht durch seinen Sohn. Und dieser, sein Sohn, wurde Teil der menschlichen Familie. Und wie der Text sagt, er ist ein wenig niedriger bzw. geringer geworden als die Engel, als die Engelswesen. Und Engel, wissen wir, das sind Geisteswesen. Er ist niedriger bzw. geringer geworden als die Engel. Und wie der Text sagt hier auch, Todesleiden hat er auf sich genommen. Und das hat ganz besonders seine Menschlichkeit unterstrichen. Lass uns aber den Predigttext für heute lesen. In Hebräer 2, die Verse 10 bis 16. Ich werde heute die Neu-Genfer Übersetzung nehmen und aus dieser Neu-Genfer Übersetzung lesen. Hebräer 2, die Verse 10 bis 16. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Er ist, der sie heiligt, und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen, etwa wenn er sagt, ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist, o Gott. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle sagt er, nichts soll mich davon abbringen, auf Gott zu vertrauen, und fährt dann fort, hier bin ich, und das sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit der Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Im Übrigen wissen wir ja, dass es nicht die Engel sind, denen er zu Hilfe kommt, sondern die Nachkommen Abrahams. Das ist soweit der Bibeltext für heute, in den wir hineintauchen möchten. Zuallererst heißt es hier in Vers 10, in Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Ich möchte nochmal zu unserer Frage zurück, die ich am Anfang gestellt habe. Aus welchem Beweggrund sollte der gerechte und heilige Gott solche bahnbrechende Wege gehen? Warum sollte er so handeln, wie er handelt? Nun, erstens heißt es, es entspricht seinem Wesen. Gott ist so. Gott ist souverän. Er ist heilig, er ist gerecht. Aber Gott ist auch barmherzig und gnädig. Er ist voller Liebe. Es entspricht seinem Wesen. Gott ist so. Und aus diesem Beweggrund handelt Gott so. Und zweitens heißt es hier, Gott will. Wenn Gott will, wer kann ihn daran hindern? Wer kann Gott daran hindern, etwas zu tun, was er will? Niemand und nichts in dieser Welt. Das ist das Bemerkenswerte an diesem Text, ist es, dass Gott es will. Er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Und weiter heißt es in Vers 10, aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter, und wir haben es schon festgestellt, das ist Jesus Christus, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Jesus Christus ist vollkommen. Jesus Christus als Gott war vollkommen. Aber als Wegbereiter der Rettung der Menschen musste er eine andere Vollkommenheit durchgehen. Seine menschliche Natur, seine Menschwerdung, haben wir bei Weihnachten gefeiert, wo er als kleines Baby zur Welt kam. Und er ist die Widrigkeiten des Lebens gegangen, von klein auf. Der Text der Bibel ist da recht klein gehalten, würde ich sagen. Wir lesen von Jesus Christus, als er schon 12 war, zum Beispiel, und weiter, als er seine Mission schon beginnt mit 33. So ist es etwas klein gehalten, würde ich jetzt sagen. Aber seine Menschlichkeit musste vollkommen werden. Und seine menschliche Natur wurde durch Gehorsam vollendet, heißt es in Hebräer 5, Vers 8. Und zu diesem Gehorsam, heißt es auch in diesem Text, gehören Leiden und Sterben. In Leiden und Sterben wurde seine menschliche Natur vollkommen gemacht. In Leiden und Sterben hat er sich mit dem Menschen vollkommen identifiziert. Und seine Vollkommenheit zeigt sich insbesondere darin, dass er als perfektes Opfer, als sündloses Opfer, als ein schuldloses Opfer stellvertretend für die Menschen, für uns Menschen gestorben ist. Und dass dieses Opfer dann von Gott angenommen wurde und es dem Gerechtigkeitsanspruch Gottes genügte. Darin wurde Jesus Christus vollkommen gemacht. In der menschlichen Natur. Und das war der tiefste Punkt der Erniedrigung Gottes. Im Vers 11 heißt es dann, er, Jesus Christus, der sie heiligt und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als Geschwister zu nennen. Was heißt es hier, geheiligt? Wir, als die wir an Jesus Christus gläubig geworden sind, die wir zu neuen Menschen geworden sind, die wir die Wiedergeburt erlebt haben, sind von ihm geheiligt worden. Das heißt, für Gott abgesondert geworden. Wir sind Menschen, die wir dieses stellvertretende Opfer Jesus Christus, Jesu Christi, für uns beansprucht haben. Die wir gesagt haben, vor Gott kann ich nicht bestehen. Aber in Jesus Christus, in seinem Opfer, darf ich zu Gott kommen und erleben die Wiedergeburt. Als Geheiligte, für Gott Abgesonderte, durch die Wiedergeburt, durch den Geist Gottes. So wie Jesus Christus aus Gott geboren ist. Merken wir, Jesus Christus ist der eingeborene Sohn Gottes, aus Gott geboren. Und genauso sind die Menschen, die an Jesus Christus gläubig werden, ihr Leben Gott anvertrauen, werden aus dem Geist Gottes geboren. Sie werden zu wiedergeborenen Menschen. Und das bezeichnet hier der Text als geheiligt werden, für Gott abgesondert. So sind wir an Jesus Christus Gläubige durch die Wiedergeburt seine Geschwister geworden. Und darin sind wir angenommen. Jesus Christus nimmt sich unser an. Und das ist ein interessanter, ein bemerkenswerter Text. Ich fand ihn sehr bemerkenswert, dass der Hebräerbriefschreiber zum Ausdruck bringt. Jesus schämt sich nicht, uns als seine Brüder und Schwester zu bezeichnen. Die Wiedergeburt macht uns zu einer neuen Schöpfung. Und diese Umgestaltung zu einer neuen Schöpfung ist mit einem Ansporn zu einer Heiligung verbunden. Ein Ansporn in der Heiligung zu leben und unserer sündigen Natur abzusagen, zu entsagen, sie zu verleugnen oder für sie zu sterben. Und das bringen wir zum Ausdruck, wenn wir uns hier in der Gemeinde taufen lassen. In dieser Taufe bringen wir das zum Ausdruck, dass wir für die Sünde gestorben sind und jetzt in einem neuen Leben wandeln. Es ist eine zutiefst symbolische Handlung und versetzt uns in den Prozess der Heiligung, wo wir es tatsächlich ausleben wollen, was wir durch die Taufe zum Ausdruck gebracht haben. Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Und dieser Prozess hat mit Rückschlägen und mit Siegen zu tun. Dieser Prozess hat mit Fallen und mit Aufstehen zu tun. In diesem Prozess sind wir in der Lage zu bekennen, sind aber auch in der Lage zu verleugnen. So wie es in Römer 7, Vers 15 heißt, Apostel Paulus bringt es nochmal zum Ausdruck und sagt, das, was ich will, das tue ich nicht. Aber ich möchte es doch tun. Und zum Schluss sagt er, wer errettet mich aus diesem menschlichen Körper? Mein Geist will es. Mein menschlicher Körper hindert mich oft daran. Und meine sündige Natur, die noch in meinem menschlichen Körper steckt. Ja, es liegt im Leben unseres Menschendaseins, gibt es viele Punkte, viele Ereignisse, viele Dinge, denen man sich schämt, die man lieber verdrängen würde. Jesus Christus weiß um diese zutiefst menschlichen Wesenszüge in dir. Er weiß es ganz genau, wie du tickst. Er weiß genau, welche Dinge noch in dir stecken. und welche Kämpfe du kämpfst und welche noch vor dir liegen. Er kennt diese Kämpfe. Und dennoch sagt dieser Text, er schämt sich nicht für dich. Er weiß um deine Menschlichkeit. Er schämt sich nicht, dich als seinen Bruder, seine Schwester zu bezeichnen. Und der Hebräerbriefschreiber bringt dann so einige Auszüge aus Psalmen, aus Jesaja-Texte. Wir lesen die Verse 12 bis 13. Etwa wenn er sagt, um den Kontext nochmal zu haben, nochmal ab Vers 11. Er, Jesus Christus, der sie heiligt, und sie, die von ihm geheiligt werden, wir, haben nämlich alle denselben Vater. Und aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als Geschwister zu bezeichnen, etwa wenn er sagt, ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist, o Gott. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen, ein Ausdruck auf Psalm 22, 23. Und an einer anderen Stelle sagt er, nichts soll mich davon abbringen, auf Gott zu vertrauen, und fährt dann fort, hier bin ich, und das sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Ein Auszug aus Jesaja 8, die Verse 17 bis 18. Diese Texte bringt der Hebräerbriefschreiber als Beweis dafür, dass Jesus Christus sich nicht schämt, uns Menschen als seine Geschwister zu bezeichnen. Und wir lesen Vers 14. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Blut, aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Gott, der Geist ist, hat einen menschlichen Körper angenommen, menschliche Natur, eine menschliche Gestalt. Es ist ein großartiges Geschehen, wo er sich, Gott, mit Menschen identifiziert. Und wir haben es gelesen, dass Jesus Christus selbst die Widrigkeit und die Nichtigkeit des Menschendaseins erlebt hat. Und er ist in allem versucht worden, sagt das uns der Text. Er ist in allem versucht worden, außer der Sünde. Weil er aus Gott geboren ist, hatte er nicht diese sündige Natur mitgeerbt, so wie wir. Wir sind in Sünde geboren, wir sind in Sünde gezeugt worden und somit tragen wir die sündige Natur in uns. Aber ich fand es interessant, dass er als Gott die menschliche Gestalt für immer behalten hat. Er behält seine menschliche Gestalt für immer. Lass uns mal Offenbarung Kapitel 1, die Verse 12 bis 14 lesen. Ich lese auch weiter in der neuen Genfer Übersetzung. Offenbarung 1, die Verse 12 bis 14. Und da schreibt Johannes, ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte, und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Und die Verse 17 und 18 weiter. Bei diesem Anblick fiel ich wie tot zu seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Johannes erlebt hier, wie Jesus Christus zu ihm spricht. Und er wendet sich um und sieht eine menschliche Gestalt. Er sieht jemanden, der aussieht wie ein Mensch. Er kann ihn nicht wirklich ansehen, weil er strahlt, weil er leuchtet. Und dennoch erkennt er eine menschliche Gestalt. Wir lesen noch einen Text, Offenbarung 5, die Verse 6 und 7. Offenbarung 5, die Verse 6 und 7. Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Also hier wird uns ein Bild gezeigt von einem Lamm. Ein Lamm, das geschlachtet worden ist. Wir sehen, es ist ein Bild im Himmel. Jesus Christus ist das perfekte Opferlamm geworden. Und dieses Bild ist im Himmel vertreten. Auch dort ist dieses Bild des geschlachteten Lammes. Hinweis auf Jesus Christus. Wir sehen hier beides. Jesus Christus ist in menschlicher Gestalt, Mensch, als Mensch erkannt, als menschliche Gestalt erkannt und als Lamm erkannt, das für die Sünden der Menschen gestorben ist. Und als dieses geschah, das Lamm nimmt diese Buchrolle entgegen. Er ist der Einzige, der diese Buchrolle öffnen darf. Und nun fallen alle, die dort vor dem Thron Gottes sind, es sind die Ältesten, es sind die Engelswesen, fallen vor Gott nieder. Und wir lesen Vers 9 und 10 weiter, gleiche Stelle, Offenbarung 5. Offenbarung 5, 9 und 10. Nun sangen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete: Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aus allen Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unser Gott, und sie werden einmal auf der Erde regieren. Auch dieses Lied, das dort gesungen wird, bringt zum Ausdruck: Jesus Christus ist Mensch geworden, um für die Menschen zu sterben. Und aus allen Völkern und Nationen, für uns, für alle, die wir hier sind, hat er sich als Schlachtopfer dargebracht, hat sich töten lassen und hat mit seinem Blut Menschen für Gott freigekauft. Welch wunderbares Zeugnis, auch dort im Himmel, gesungen in diesem Lied. Und ich fand noch ebenfalls unbegreiflich und herrlich eine Tatsache, die Apostel Paulus in Philipper 3, die Verse 20 bis 21 zum Ausdruck bringt. Philipper 3, Verse 20 und 21. Da schreibt der Apostel Paulus: Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Wir merken hier den Umkehrschluss. Jesus Christus, der einen umgestalteten Leib hat, den er behält in Ewigkeit, so wie wir es dem Text entnehmen, er wird auch unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Welch unbegreifliche und herrliche Tatsache, die wir im Glauben fassen dürfen und die uns zur Anbetung, zur Niederwerfung vor Gott bringen soll. Wir wollen nochmal zurück zu unserem Bibeltext in Hebräer. Hebräer Kapitel 2, Vers 15. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Alle, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, sind befreit. Wie es hier im Text heißt, hat Jesus Christus durch seinen Tod den Tod entmachtet. Und jeder, der in Jesus Christus stirbt, ist in seiner Auferstehung, in Jesu Christi Auferstehung, der todbringenden Macht des Teufels entronnen. Er ist außer Reichweite dieses Todes. Und das Schlimmste, was uns hier auf der Erde passieren kann, ist der Tod unseres Körpers. Und in der letzten Zeit erleben wir das sehr oft. Es ist das Schlimmste, was uns passieren kann, aber selbst das ist der Übergang aus der Widrigkeit unseres Lebens in die Herrlichkeit Gottes. Und wir lesen weiter den Text in Vers 16. Im Übrigen wissen wir ja, dass es nicht die Engel sind, denen er zu Hilfe kommt, sondern der Nachkommen Abrahams. Und hier kommen wir wieder zu diesen Nachkommen Abrahams, zu denen wir uns zählen dürfen. Jesus Christus kommt den Söhnen der Verheißung, den Gläubigen, zu Hilfe. Denn sie sind sein Eigentum. Sie sind von ihm erkauft und einverleibt worden. Das bringt er immer wieder zum Ausdruck. Wir sehen das in der Taufe, wo wir uns mit Jesus Christus in der Taufe identifizieren. Wir sehen das darin, dass er sagt zur Gemeinde, ich bin der Haupt, ich bin das Haupt, ihr seid der Körper, die Gemeinde ist der Körper, sie gehören zusammen. So sind die Söhne der Verheißung, und zu denen dürfen wir uns zählen, sein Eigentum, von ihm freigekauft, in ihn einverleibt. Und zum Abschluss weiter den Text in Hebräer 2, die Verse 17 und 18. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Welch wunderbarer, welch tröstender, welch ermutigender Text für uns heute. Jesus Christus vertritt uns, ist unser Vertreter. Er ist unser Vermittler. Er ist unser Anwalt, unser Stellvertreter. Um es nochmal in einer anderen Ausdrucksweise zum Ausdruck zu bringen, wir dürfen Jesus Christus als unseren großen Bruder vor uns stellen, der uns beschützt, der uns vertritt, der für uns kämpft. Ich möchte zum Abschluss Römer 8, Verse 28 und 30 bis 30 lesen. Und das soll uns ermutigen. Es soll uns trösten. Es soll uns aufrichten. Es soll uns anspornen, gerade in diesem neuen Jahr, das wir begonnen haben, zu Gottes Ehre zu leben. Mit diesem Wissen, mit diesem Glauben, den wir erfüllt haben, mit dieser Hoffnung. Jesus Christus, er ist heute genauso da, wie er im letzten Jahr mit uns war, mit uns gegangen ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben, Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Wir merken, wie viel darin steckt, dass wir uns mit Jesus Christus oder Jesus Christus sich mit uns identifiziert und sich nicht schämt, uns als seine Geschwister, seine Brüder, seine Schwester zu bezeichnen. Und an 1. Timotheus 2, die Verse 5 bis 6, dort heißt es, 1. Timotheus 2, 5 und 6, es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Ich möchte zusammenfassen. Welch ein unbeschreiblich faszinierendes Bild entfaltet dieser Hebräerbriefschreiber das in diesem Text und bringt es uns vor Augen. Jesus Christus wird den Menschen gleich. Welch eine abgrundtiefe Erniedrigung Gottes. Und das hat zur Folge, dass wir in Jesus Christus geheiligt sind. Dass wir von Jesus Christus angenommen sind. Wir sind mit Jesus Christus identifiziert. Wir haben durch Jesus Christus diese Freiheit erlebt. Wir sind befreit worden von der Macht des Todes. Und wir sind Jesus Christus anbefohlen. Er kommt uns zu Hilfe. Und zum Schluss, wir sind durch Jesus Christus vertreten, durch einen barmherzigen und verständnisvollen Vermittler. Jesus schämt sich nicht, dich als seinen Bruder, seine Schwester zu bezeichnen. Was macht das mit uns? Was macht es mit uns, wenn wir dieses großartige Bild, das vor uns entfaltet wird, betrachten? Lässt es dich kalt? Haben uns vielleicht an diese Wahrheit gewöhnt? Wäre es vielleicht nicht an der Zeit, sich neu auf diese Botschaft auszurichten? Sich neu auf das Ziel Jesus Christus fokussieren? Heute ist die gelegene Zeit, dies zu tun. Sich auf diesen bahnbrechenden Weg, den Gott geht, mit einzulassen. Und heute ein für alle Mal die Angelegenheit mit Gott zu klären. Was soll Gott dann noch unternehmen, damit du dich entscheidest und seine unglaubliche Liebe in Anspruch nimmst, auf sie reagierst? Ich möchte nur noch einen Text zum Abschluss lesen, Markus 8, Verse 34 bis 38. In diesem Fall die Schlachterübersetzung. Hier schreibt Jesus Christus, sagt es hier, und es sind die Anforderungen für die Nachfolge, die ihm nachfolgen wollen. Jesus sagt in Markus 8, die Verse 34 bis 38, und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird das verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Und auf diesen Text, der da jetzt folgt, möchte ich hinaus. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wir sehen einerseits, Gott, Jesus Christus, schämt sich nicht, uns, die Gläubigen, die Wiedergeborenen, als seine Geschwister zu nennen. Wie dieses Angebot Gottes ausschlägt, der muss leider die andere Seite kennenlernen. Wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen. Möchtest du in solcher Situation stehen? Lass uns heute unsere Häupter erheben und vertrauensvoll nach vorne schauen, in diesem neuen Jahr. Wir wollen in diesem Bewusstsein leben, Jesus Christus schämt sich nicht für dich, dass du ein Mensch bist, dass du Kämpfe kämpfst, weil du in menschlicher Gestalt bist. Aber er möchte dich an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Und darauf hoffen wir. Amen.